Ja, wir haben schon etwas gesungen von dem, was wir jetzt gleich hören werden. Wir haben schon einen kleinen Einstieg bekommen. Und manche von uns ist das jetzt so ein Brocken, einfach aus der Apostelgeschichte. Und andere haben fast alle Predigten schon gehört. Wir wechseln uns ja da ein bisschen ab, Apostelgeschichte und Römerbrief, damit das nicht alles ganz zu lang wird und wir da total ermüden. Und genau, heute ist es dann, wie Michael gesagt hat, auch noch frisch hier im Raum, damit wir auch nicht ermüden. Und ich bete aber, bevor ich dann mit der Predigt, mit der Auslegung beginne. Lieber Vater im Himmel, halte du unsere Herzen, unsere Ohren, unsere Gedanken frisch für dein Wort, dass wir dich sehen, dass wir das hören, was du uns sagen willst. Heilige uns darin. Danke, dass du es tust. Amen. Ihr werdet meine Zeugen sein. So unsere Überschrift über diese ganze Apostelgeschichte-Reihe. Natürlich aus dem Wort Gottes. Ja, Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat Jesus diesen markanten Satz gesagt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Damals nur so im Kern die 12. Und die 11 da noch, Entschuldigung, ja, das wurde dann später nachgewählt, 1 Vers 8. Und er hat schon gesagt, in Jerusalem. Und da befinden wir uns auch heute Morgen in unserem Text. Jetzt ist das Spannende, wir hatten ja verschiedene Abschnitte. Das Kapitel 7, was heute ansteht, ist das längste in der ganzen Apostelgeschichte. Und es ist leider etwas lang für heute Morgen. Und dann, weil die Geschichte noch länger dauert, beginnt unser Abschnitt in Kapitel 6, Vers 8. Und es geht um Stephanus. Vielen von uns ein Begriff und wir alle werden, denke ich, etwas lernen. Kapitel 6, Vers 8 bis Kapitel 7, Vers 60. Aber das machen wir heute ein bisschen anders. Wir werden einen Teil miteinander lesen und darüber nachdenken. Und dann werde ich einen großen Teil einfach ganz kurz erzählen. Und dann werden wir den Schluss wieder miteinander lesen. Ich denke, das geht ganz gut. Stephanus, letzte Woche haben wir schon davon gehört. Letzte Woche ging es ja darum, dass es in der Gemeinde intern von innen Probleme gab. Und dann auch, wie die überwunden wurden. Ja, da gab es verschiedene Gruppen und nicht alle bekamen gleich viel zu essen oder einige bekamen vielleicht gar nichts. Ja. Und manche von uns wissen, wenn das mit dem Essen nicht passt, ist die Stimmung sehr bald auch daneben. Ja. Das kommt mir nicht ganz unbekannt vor. Meine Schwester sagt das von ihrer Familie. Wenn wir zu lange nichts essen, dann kommen wir nicht mehr zusammen, dann muss erst was essen her und dann können wir reden. Ja. Und so ähnlich scheint das da auch gewesen zu sein. Das waren auch Menschen. Ja. Und die haben das aber, das Problem gelöst und haben 7 fähige Leute ausgesucht, die ab jetzt dann, ich sag mal, Suppe verteilen oder Brote schmieren, Jause richten, wie auch immer, die für die Versorgung zuständig sind. Und einer von denen war Stephanus. Und interessant ist noch, was eine Voraussetzung, die hatten ja gesagt, wie sollen die Leute sein, die sie auswählen? Und ein Kernkriterium war, voll Geistes sollen die sein. Also geistliche Menschen für diesen Dienst. Menschen, wo man wusste, die haben Jesus im Herzen. Und das war auch bei Stephanus. Und heute ist so ein Titel, es gibt nachher noch einen anderen, die Predigt hat 2 Titel, die wechseln sich nachher so ein bisschen ab, ja. Stephanus, ein starker Zeuge. Und wir starten mit Vers 8. Stephanus war besonders begnadet. Gott hatte ihn mit einer Kraft erfüllt, in der er Wunder und große Zeichen unter den Menschen wirkte. Ein kurzer Satz und wir wissen leider nichts, was er getan hat. Kein Wunder, aber es steht große Zeichen und Wunder. Ja? Also, und Gott hat das durch ihn gemacht. Er konnte das nicht. auch nicht nach dem Gebet von den Aposteln oder so, sondern Gott hat den einen von den sieben für eine leider sehr kurze Zeit, so ist davon auszugehen, denn dazwischen wird uns nichts berichtet, ganz besonders begabt und ausgesucht. Und er hat seine Begabung eingebracht. Große Zeichen, Wunder, aber das ist offensichtlich nicht der Fokus von Lukas, und von dem, denn wir erfahren inhaltlich nichts darüber. Und jetzt steigt schon die Spannung. Doch eines Tages verwickelten ihn Leute, die zur Synagoge der Freigelassenen gehörten, oder Libertiner steht in den anderen Übersetzungen, in ein Streitgespräch. Es waren Juden aus Cyrene, Alexandria, Zilizien und Asia. Ja, also aus Nordafrika und aus der Gegend von der heutigen Türkei. Also aus verschiedenen Gegenden, die sich zu dem Zeitpunkt in Jerusalem befanden oder die vielleicht auch wieder dorthin gezogen waren. Einen aus Zilizien, der taucht später noch öfter auf. Paulus, er stammte aus dieser Gegend. Und er stammte aus Tarsus, einer bedeutenden Stadt eben in Zilizien, aber er hat längere Zeit in Jerusalem studiert und auch gelebt. Also da war so ein Beispiel, und er war sicher dann auch in einer Synagoge. Und hier gab es ein Streitgespräch. Und bei Streitgesprächen, das kennen wir ja auch, ist es am schönsten, wenn wir am Schluss gewonnen haben. Dann sind die am schönsten. Ja? Also das ist... Diskussionen machen nur Spaß, wenn man ab und zu auch gewinnt. Wenn man alle verliert, dann geht man lieber Schach spielen oder irgendwas anderes. Ja? Oder Fußball, ich weiß nicht was. Aber, und so ist das hier auch. Ja? Und da gibt es jetzt ein Problem in Vers 10. Ja? Aber sie waren zwar in der Überzahl, ja? Hier werden ja vier Gruppen aufgezählt und Leute daraus, also das müssen sicher mehr als vier gewesen sein. Vielleicht 8 oder 10 oder 15 oder 25. Und die diskutieren mit dem Stephanus und normalerweise gewinnt die Mehrheit. Aber Vers 10 zeigt uns, sie waren der Weisheit, mit der Stephanus redete, und dem Geist, der aus ihm sprach, nicht gewachsen. Und das ist für unseren Stolz noch schlimmer. Ja? Ihr kennt das. Ja? Man hat eine Fußballmannschaft gewählt und man kennt sich und weiß, das werden wir ganz ruhig gewinnen, weil die Besseren sind alle bei uns. Und dann geht's los und am Schluss steht es 3-0 für die anderen. Das kann nicht sein. Das ist zum Austicken. Da muss man verrückt werden, denkt man. Und so ist das hier auch. Ja? Stephanus war in der Unterzahl, und sie kriegen ihn nicht klein. Sie waren ihm nicht gewachsen. Der Geist Gottes sprach aus ihm. Er war voll Weisheit. Er war begnadet. Und das halten die leider nicht aus. Statt sich überzeugen zu lassen, haben sie da andere Ideen. Da hetzten sie heimlich ein paar Männer auf, die das Gerücht verbreiten sollten. Wir haben gehört, wie er Mose und Gott gelästert hat. Wir wissen nicht, was Stephanus gesagt hatte, aber es scheint sehr, dass das hier nicht wahr ist. Das System ist inzwischen ja schon bekannt. Ja? Bei Jesus gab es auch falsche Zeugen. Und das ist auch nicht das letzte Mal, dass das so passiert. Das passiert bis heute. Wenn wir hineinhören in diese Welt, vorhin wurde schon für die Geschwister in der Verfolgung gebetet, und genau das ist das, was sie heute erleben. Ja, da wird irgendjemand, ruft aus, der hat den Propheten Mohammed gelästert, und schon ist das Tohuwabohu da und es gibt überhaupt, die Argumente zählen nichts mehr. Und genau so läuft das hier. Damit, mit diesem Satz, ja, brachten sie das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen ihn auf. Jetzt sind die Gruppe, hat eine noch viel größere Mehrheit gegen Stephanus. Und selbst wenn Stephanus alle seine Freunde versammelt hätten, wären sie immer noch deutlich in der Minderzahl. Sie fielen über ihn her und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Wenn wir ein bisschen zurückdenken, der Hohe Rat hat schon einige Auseinandersetzungen jetzt mit dieser Gruppe der Jesus-Leute gehabt in der Apostelgeschichte. Ja, wir sind ja hier Kapitel 6, aber es war auch in Kapitel 5, in Kapitel 4 schon Auseinandersetzung. Und es war noch gar nicht lange her, da hatten sie eine Auseinandersetzung mit Jesus selber, der gleiche Hohe Rat. Und die Sage spitzt sich wieder zu, wieder vor den Hohen Rat. Irgendwie passiert hier ein paar Mal dasselbe. Und man hätte wach werden können. Aber es sieht nicht gut aus. Dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die aussagten, dieser Mensch greift in seinen Reden immer wieder unseren heiligen Tempel und das Gesetz an. Wir haben ihn selbst sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird den Tempel hier niederreißen und die Gebräuche verändern, die Mose uns im Auftrag Gottes übergeben hat. Auch das war nicht neu. Ja? Ich denke, irgendwer im Hohen Rat, wenn der Geist Gottes noch irgendwas da hätte machen können, oder ja, wenn sie nicht komplett verstockt wären, hätte doch jemand aufmerken müssen, ha, das haben wir schon mal gehört. Und wir waren nicht in der Lage, die Auferstehung von Jesus zu widerlegen. Aber das kommt nicht, weil es nicht ins System passt, weil man es nicht will, weil man sich anders entschieden hat. Soweit die Spannung in Kapitel 6 und dann der Vers 15, der ist noch interessant. Der gibt noch einen Einblick. Hätte mich interessiert, wer den später ausgeplaudert hat. Ja, alle im Rat blickten gespannt auf Stephanus. Natürlich, ja, die Anklage ist da, falsche Zeugen sind da, Stephanus, der Angeklagte ist da, der Hohe Rat sitzt da. Ja, und alle schauen auf den und sie sehen sein Angesicht leuchten wie das von einem Engel. Ja, spätestens jetzt muss man doch irgendwie mal, nee, muss man nicht, leider. Man könnte. Vielleicht hat Paulus es nachher gesagt, dass es so war, denn er war ja sehr eng mit dem Hohen Rat verbunden. Ja, Gamaliel war im Hohen Rat, hat bei ihm studiert, er war sein Schüler, er hat mit ihm Austausch gehabt. Vielleicht hat er es später gesagt, dass es, ja, beim Gespräch nochmal nachgefragt, wie auch immer, wir wissen, sie haben das so gesehen. Und wir hätten gedacht, das kann die Sache auflösen. Was ist uns bisher aufgefallen? Wunder und Zeichen und auch Weisheit und geistliche Überlegenheit sind keine Garantie, Menschen zu überzeugen. Ja, denn Stephanus hat all das gehabt. Er selber, eine Person, ja, hat Wunder getan, hat große Zeichen im Volk, was genau wissen wir nicht, aber das, beides steht da. Ja. Er war ihnen überlegen an Weisheit und an Geist. Und sie lassen sich nicht überzeugen. Es gibt letztlich überhaupt keine Garantie, dass Menschen sich überzeugen lassen. Sondern es muss da drin etwas passieren. Und ein verhärtetes Herz, das zeigen ja viele Geschichten in der Bibel und auch in dieser Welt weiter, ja, Beispiel Pharao, er hätte es sehen können, dass er gegen diesen Gott nicht gewinnt. Spätestens nach Plage 7 war das klar, wer hier gewinnt. Ja, aber Herz zu, Verstand aus, wir rennen gegen die Wand. Und das gibt es immer. Und das Zweite, was wir hier schon gesehen haben, der Widersacher, ja, der Widersacher im Hintergrund und die Widersacher, die sich gebrauchen lassen gegen das Werk Gottes, arbeiten mit allen Mitteln. Falsche Zeugen für Gottes Sache, wenn man das Alte Testament liest, passt das nicht zusammen. zehntes Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis gegen deinen Nächsten sprechen. Ja, bitteschön, wo sind wir denn? Wir sind gerade im Hohen Rat, da sind falsche Zeugen bestellt, damit wir unser Ziel erreichen. Zehntes Gebot ist heute nicht aktuell. Machen wir morgen wieder. Na, das, ja, was ist da los? Unfassbar eigentlich. Aber der Widersacher arbeitet mit allen Mitteln. Wir können nicht darauf zählen, und die damals nicht, dass jemand, der eigentlich das Alte Testament vertritt, auch wahrhaftig im Alten Testament ist. Das ist nicht der Fall. Jetzt weiter der Überblick. Stephanus darf dann reden, er bekommt Redezeit, sich zum Verteidigen, immerhin, ja. Jetzt ist das eine interessante Rede, so eine echte Verteidigungsrede ist es irgendwie nicht, aber auch doch. Stephanus, und jetzt erzähle ich die Geschichte ganz so im Überblick, Stephanus redet aus der Geschichte Israels und das Erste, den er nennt, ist Abraham. Und Abraham, habe ich hier mal so, das ist das, was er, denke ich, sagen will, Gott hat uns als Volk erwählt. Ja, nicht Abraham hat gesagt, ich möchte gern mit dir zu tun haben, sondern Gott hat ihn erwählt und daraus ein Volk gemacht. Und da, denke ich, sind alle gute Sachen. Ja? Abraham, wir sind erwählt von Gott. Entschuldigung, das Zweite, und jetzt wird das schon spannender. Ja? Denn in der ganzen Rede kommt Jesus nicht vor. Während wenn Petrus gepredigt hat, kam Jesus ständig vor. Ja. Wenn man Apostelgeschichte 2, die Pfingstpredigt mit dieser Predigt, die Petrus-Predigt ist kürzer, aber viel mehr Jesus. Und hier kommt Jesus nicht direkt vor. Aber Josef kommt jetzt als nächstes vor. Josef wurde von seinen Brüdern verworfen und verkauft. Das ist so ungefähr die Zusammenfassung. Ja, er macht das ein bisschen länger. Aber Gott. Für Gott war die Geschichte da noch nicht aus, als der in der Zisterne war und auch nicht, als die Ismaeliten den mit nach Ägypten genommen hatten und auch nicht, als er dann wieder im Gefängnis war, war für Gott die Geschichte noch nicht aus. Sondern Gott hat diesen Josef zum Vizepharao gemacht, zum Retter für viele. Das hat Gott gemacht. Und ich denke, ein Mensch aus dem Hohen Rat, der diese Geschichte kannte, hat das kapiert. Dann kommt der Dritte, der hauptsächlich, kurz wird Jakob erwähnt vorher und so, aber dann ist die dritte Hauptperson ist Mose. Mose wieder wurde von den Israeliten nicht anerkannt. War auch sein Fehlversuch, ja, kann man sagen. Aber auch als Mose nach dem Dornbusch-Erlebnis kommt, war das nicht gleich so, dass alle gesagt haben, ja, das ist unser Retter, ja. Endlich passiert hier was. Sondern sie haben gemerkt, seit du hier bist, wird das immer schwieriger. Ja. Er wurde nicht anerkannt, er wurde abgelehnt, aber Gott hat ihn letztlich ja doch zum Befreier gemacht. Wer hat irdisch gesehen Volk Israel aus Ägypten geführt? Mose. Er war dazu auserwählt. Gott hat das hinbekommen mit ihm. Das Volk war Beifahrer, sag ich mal. Ja. Hat er in der Wüste das alles noch ein bisschen mühsam gestaltet für Mose und die drumherum. Also, ja, man merkt, Stephanus baut hier eine Geschichte auf und wissende Leute können verstehen, was da passiert. Und sie verstehen das auch, was er ihnen sagen will. Ohne dass er, ja, irgendwann wird er dann sehr direkt, so ungefähr bei Vers 50, da sagt, ihr seid wie eure Väter, ihr habt den von den Propheten angekündigten Gerechten verraten und getötet. Da hat er jetzt das Schwert ausgepackt und sticht in sie hinein. Und das merken sie sehr wohl. Ja. Und es ist die gleiche Geschichte. Gott schickt jemand, der war angekündigt von allen Propheten, die auch schon ganz viele umgebracht wurden. Und er war der angekündigte Gerechte, indirekt. Ihr, der Hohe Rat, seid nicht gerecht. Ihr habt Lügenpropheten, Lügenzeugen aufgestellt. Ihr seid ungerecht. Er war der Gerechte und ihn habt ihr auch umgebracht. das geht so richtig rein. Und das lassen Sie nicht auf sich sitzen. So kann man mit uns nicht umgehen. Wir sind der Hohe Rat. Das lassen wir uns nicht gefallen. Dann sagt er noch in Vers 53, ja, jetzt sind wir in Kapitel 7, Vers 53, wer das mitlesen möchte. Ihr habt das Gesetz durch Vermittlung von Engeln erhalten und doch nicht befolgt. Nämlich zum Beispiel die 10 Gebote. Die werden gerade hier, ja, damals werden die gerade gebrochen. Nicht befolgt. Als die Mitglieder des Hohen Rates das hörten, gerieten sie in solche Wut über Stephanus, dass sie mit den Zähnen knirschten. Da steigt schon ziemliche Wut auf. Also wenn man von Hoher Rat hat es so, das Synedrium hatte 70 Leute, wenn 70 Leute mit den Zähnen so knirschen, dass man das hört, ja, das muss schon irgendwie ein ziemlich wildes Ding sein. Ich höre hier niemand mit den Zähnen knirschen. Das ist... Ja, vielleicht sind wir nicht so geübt darin. Aber auf jeden Fall, ja, es ging es ihnen durchs Herz. Aber das hatten wir schon jetzt das dritte Mal in der Apostelgeschichte, praktisch den gleichen Ausdruck. In Kapitel 2, Vers 36, es ging ihnen durchs Herz und sie fragen, ihr Männer, liebe Brüder, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Das zweite Mal, als sie das auch durchs Herz ging, da passiert das nicht und hier auch nicht. Sondern es gibt eine andere Entscheidung, auch wenn man im Herzen getroffen ist, dann Widerstand zu leisten, statt sich Gott zu ergeben. Vers 55. Aber Stephanus war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das wussten wir schon. Ja? Und das ist nochmal ein Hinweis, das hat sich nicht verändert während der Zeit jetzt. Auch unter Anklage nicht verändert. Stephanus war voll Heiligen Geistes und er ist auch hier noch voll Heiligen Geistes und schaute gespannt nicht auf den Hohen Rat. Der Hohe Rat hat auf Stephanus geblickt und Stephanus schaut zum Himmel. Das ist doch hochinteressant. Woher erwartet er seine Hilfe? Er hat schon gemerkt, hier wird das nichts mehr. Irdische Hilfe von dem Hohen Rat hier ist nicht zu erwarten. Die knirschen alle mit den Zähnen gegen mich. Aber er schaut zum Himmel auf. Und er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus an Gottes rechter Seite stehen. Bibelkenner wissen, das ist die Stelle, wo Jesus steht. Praktisch immer sitzt Jesus zu Rechten Gottes. Dort thront er. Er ist natürlich hochaktiv, er regiert das Universum. Aber hier steht er. Warum steht er? Ich denke, weil hier gerade, und deshalb hat sich die Überschrift auch verändert, der erste Zeuge, ja, er hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und der erste Zeuge wird hier gerade ermordet. Und er ist nicht einfach weg, sondern Jesus empfängt ihn. Weil er hier auf der Erde nichts mehr zu erwarten hat, außer den Tod. Aber bei Jesus das Leben. Jesus ist das Leben und er ist aufgestanden, um ihn zu empfangen. Und er sieht das. Stephanus sieht das. Eine starke Szene, die wenigen Leuten geschenkt wird. Ich sehe den Himmel offen, sagte er, und der Menschensohn steht an der rechten Seite Gottes. Das ist zu viel für den Hohen Rat. Das geht nun gar nicht. Denn der Menschensohn, interessant auch, das einzige Mal in der Apostelgeschichte, dass dieser Titel von Jesus vorkommt, nur hier, knüpft natürlich bei den hunderten Male, die Jesus selber über sich, ja, Menschensohn gesagt hat. Auch vor dem Hohen Rat. Da hat er zum Beispiel gesagt, ihr werdet den Menschensohn kommen sehen. Später dann, worauf wir noch warten. Und sie hatten schon, glaube ich, verstanden, ja, dass das der Menschensohn ist aus Daniel 7, dem alle Macht von Gott gegeben wird. Also nicht sie haben Macht, sondern der, den sie gerade verurteilen, hat alle Macht. Und Stephanus sagt, dieser Menschensohn, den ihr gekreuzigt habt, den sehe ich, aber nicht hier, sondern den sehe ich zur Rechten Gottes. Von dem Gott, den ihr gerade meinet zu verteidigen. Wir merken die Spannung, die da drin ist. Ja? Zwei verschiedene Ansichten über das, was Gott will. Und der eine hat den Durchblick, die anderen sehen, dass er eigentlich ausschaut wie ein Engel, aber sie wollen es nicht wahrhaben. Ich sehe den Himmel offen, sagte er, und der Menschensohn steht an der rechten Seite Gottes. Da schrien sie laut auf, hielten ihre Ohren zu, weil sie wollen nicht noch mehr von Gottes Wort hören. Das ist eine Entscheidung. Manche Menschen halten ihre Ohren zu, sie wollen das nicht hören. Der ein oder andere hat das vielleicht auch schon erlebt. Das nächste hat wohl dann noch keiner von uns erlebt. Und sie stürzten sich miteinander auf ihn, dann zerrten sie ihn aus der Stadt hinaus und steinigten ihn. Dabei legten die Zeugen, diese falschen Zeugen, ihre Obergewänder vor einem jungen Mann hin, der Saulus hieß. Der taucht hier das erste Mal auf. Von ihm werden wir noch viel hören und er hat hier noch keine Ahnung, wie er einmal sein wird. Aber er wird hier schon genannt. Stephanus betete, als sie ihn steinigten, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Auf die Knie gestürzt, rief er noch einmal laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten, und so das Originalwort, entschlief er. Und das ist schon, dass man da das geistliche Wort noch gebraucht, ja, der wird gerade gesteinigt, der ist schon auf den Knien, der ist gleich schon zu Tode gesteinigt. Ja, ich habe einen Stein mitgebracht, ich werde ihn nicht werfen. Ja, aber wenn solche Steine auf Menschen fliegen, dann noch zu schreiben, der ist entschlafen, das kann man nur mit einem geistlichen Durchblick. Man kann auch schreiben, der ist gerade elend zugrunde gegangen. Aber den Blick will der Lukas uns hier nicht vermitteln, sondern ja, der irdische Leib ist gerade zu Tode gebracht worden, gewaltsam, das ist jedem klar, das hat er geschrieben. Aber innerlich, die Seele ist schon von Jesus empfangen. Ja? Und deshalb dieses ja, fast süßliche Wort an dieser Stelle. Er starb. Das ist der Bericht hier von Stephanus. Was ist uns aufgefallen? Die ersten zwei hatten wir schon. Ja? Wunder und Zeichen, auch Weisheit und geistliche Überlegenheit sind keine Garantie, Menschen zu überzeugen. Die Gruppe damals hat sich nicht überzeugen lassen. Im Gegenteil, sie wurden immer rasender in ihrer Wut. Und das passiert bis heute. Wenn wir Berichte von Open Doors oder woanders lesen, passiert das bis heute. Berichte gehört, dass ein Staatsbediensteter gesagt hat, so Leute wie euch, ja, bräuchten wir. Ihr seid nicht korrupt, ihr seid treu, ihr seid zuverlässig, ihr arbeitet fleißig. Aber ohne Gott. Und deshalb müssen wir euch einsperren. Und dann kam er wieder in die Zelle. Ja, das heißt, er hat etwas gesehen, ganz viel von der Wahrheit, aber ohne Gott. Ja, und der eingesperrt war, wusste, ohne Gott gibt es mich nicht. Das ist bis heute. Ja. Das, was wir auch noch sehen, Gott lässt seine Botschafter sterben. Und das ist hart, weil wir wissen, Gott könnte anders. Wenn er seine Macht auspackt, stirbt keiner. Aber meistens, allermeist geht er nicht den Weg der Macht, sondern den unteren Weg, so wie Jesus auch. Gott lässt seine Botschafter sterben, aber und Apostelgeschichte hört ja hier nicht auf, ja, niemals seine Botschaft. Die Botschaft stirbt nicht. Die stirbt auch hier nicht. Wir hören heute an diesem Punkt auf mit der Predigt. Aber die Botschaft stirbt nicht. Die wird auch hier nicht sterben, egal was auf dieser Welt noch passiert. Und es gibt atemberaubende Beispiele. Auch China ist so ein Beispiel. Und ich bin gespannt, wie das noch weitergeht. Denn im Moment ist wieder der Druck in China hat wieder zugenommen. Die Verfolgung, die Bespitzelung und der Druck nimmt wieder zu. Aber bisher war es so, wenn der Druck zunahm und einige Jahre nichts zu sehen war, also unter der Anfangszeit von Mao und so weiter, war ganz wenig Gemeinde Jesu zu sehen. Und danach gab es Aufbrüche, die kein Mensch geahnt hätte. Wie das diesmal sein wird, das weiß Gott, wir nicht. Aber die Botschaft wird nicht sterben, das ist schon mal klar. Stephanus, das haben wir auch gesehen, ein starker Zeuge, ist immer noch voll Geistes, auch am Schluss, und er bekommt einen außergewöhnlichen Durchblick. Und ja, das gibt es bis heute. Eine Geschichte, ich weiß nicht mehr, was ich wo schon alles erzählt habe, aber ein Bericht, den wir kennen, ist ein paar Jahre her, ein halbes Jahr ungefähr bevor mein Vater starb, ist eine Missionarin verstorben und die war noch im Krankenhaus oder im Altenheim, im Krankenhaus, und es sollte eine Untersuchung gemacht werden. Und das war gerade alles soweit abgesprochen, und dann spricht sie mit der Ärztin oder die Ärztin mit ihr, und dann sagt sie auf einmal: Moment, das brauchen wir nicht mehr. Ich sehe ihn schon, den Herrn. Ja? Und dann sagt sie noch 4 Strophen auf von Solange mein Jesus lebt. Alle 4 Strophen sagt sie auf. Und dann sagt sie: Ich komme, ich sehe ihn schon, ich komme, und stirbt. Braucht keine Untersuchung mehr, ja, ging um Herzprobleme sind alles, ja. Sie hat ihn gesehen und sie hat es der Ärztin bezeugt, und die Ärztin hat es nachher erzählt, weil das erlebt man nicht alle Tage. Ja, und dann, ihr könnt das Lied mal nachlesen: Solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, wird Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Lieb erglühen. Ja. Er ist mein treuer Hirt. Und ich sage es jetzt nicht auf, ich kriege die Strophen nicht sauber. Wenn wir miteinander zu Hause das machen, klappt das. Aber ihr könnt das nachschauen. Das lässt sich ja alles googeln. Ja. Aber es ist ein Jesuslied mit Sehnsucht zu ihm. Und das hat sie aufgesagt. Und dann durfte sie ihn kurz sehen und dann war sie bei ihm. Stephanus hier hat das auch, ja, er sah den Himmel offen, hat den Durchblick gehabt, den alle anderen nicht hatten. Und er hatte diesen Durchblick nicht nur für sich, sondern auch für die anderen und für uns. Und dann sehen wir, dass er ganz, ja, dann sehen wir noch, wie voll Geistes er war, denn das, was er am Schluss sagt, das war ja fast gleich mit dem, was Jesus sagt am Kreuz. Jesus sagt, Vater, nimm meinen Geist in deine Hände. Stephanus sagt: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Ja, da sehen wir, wie durchdrungen Stephanus von Jesus war. Der hat das verinnerlicht. Und es war so tief drinnen, und der Geist Gottes wirkte es, dass er das praktisch gleich sagt. Und Jesus sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und hier Stephanus sagt: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Inhaltlich gleich. Und das finde ich noch so wirklich so extrem. Die eine Sorte bringt ihn gerade mit Steinen zu Tode, ein Stein nach dem anderen, und er ist schon auf den Knien und bittet bei Gott: Rechne ihnen diese Sünde nicht an. Weil er genau weiß, ein ungerechtfertigter Mord, ja, für die, die nicht unter der Gnade stehen, gilt vom Alten Testament noch her Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt, jeder Beteiligte hat ehrlichen Herzens den Tod verdient, bei dem, was da gerade läuft. Aber er bittet für sie, weil sie blind sind. So stark ist dieser Stephanus als Zeuge da vor unseren Augen. Und überlebt hier auf der Erde nicht. Insgesamt triumphiert er, denn Jesus empfängt ihn. Trotzdem fällt uns auf, wenn wir so die Apostelgeschichte lesen, als Menschen, die Feinde können einen Sieg verbuchen. Einer, der voll Geistes ist, einer, der große Wunder, viele Zeichen getan hat, einer, der in Weisheit überlegen war, wurde zum Schweigen gebracht. Das passiert bis heute. Manche werden von Gott bewahrt und viele sterben bis heute. Wenn wir die Zahlen, ich habe keine genauen Zahlen von den letzten Jahren gefunden, aber vom Oktober 2019, ja, auch das, es wird auch für die Organisationen wie zum Beispiel Open Doors schwieriger, die echten Zahlen herauszufinden, auch wegen Corona, weil alles viel mehr überwacht wird. Ja, China hat die Corona-Pandemie stark genutzt, die Überwachung ihres gesamten Volkes viel mehr auszubauen. Aber man weiß noch von 2019 bis September 2020, also knapp ein Jahr, 4.761 Menschen, die meisten in Afrika. Boko Haram und andere wüten mit Maschinengewehren und schießen einfach Menschen nieder. Foltern und was alles. Es gibt das bis heute. 4.761 in dieser Zeit, eine Zahl, die wir nicht fassen können. Wenn wir von einem Stephanus lesen, lässt sich das schwach erahnen, was da auf dieser Welt passiert. Trotzdem, die Botschaft geht niemals unter. Deshalb werden wir, so Gott will, nächsten Sonntag eine Predigt hören, was Gott damit macht. Er ist mit seiner Weisheit ja noch nicht am Ende. Danke für euer Zuhören.